Ja, also wenn Sie das erste Mal da sind, erzähle ich Ihnen ganz grob über den Inhalt der Vorlesung. Ja, der erste Teil,
der befasst sich mit ethischen Fragen. Was versteht man unter Ethik, Moral? Was versteht man unter Gesinnungsethik? Das ist die Ethik, die Handlungen dann gut als gut einstuft, wenn die Motive in Ordnung sind. Also das ist die Gesinnungsethik. Und die reicht aber natürlich nicht angesichts bedrohlicher Entwicklungen. Da geht es dann um Verantwortungsethik nach Hans Jonas. Und dann nach dieser Einleitung, wo so allgemeine ethische Fragen behandelt werden, goldene Regel und kategorischer Imperativ und verschiedene Positionen der Umweltethik, da gibt es eben die anthropozentrische Position, wo man nicht sagt, der Mensch steht im Mittelpunkt, der steht eigentlich immer im Mittelpunkt bei Handlungen, aber der Kreis der Verantwortung wird eigentlich nur auf den Menschen eingeschränkt. Man sagt nur, der Mensch hat das Recht, sozusagen hat Rechte gegenüber der Natur, aber ja, also sozusagen die Ethik, nur Menschen können den Anspruch erheben auf ethische Behandlung. Ja, dann gibt es die pathozentrische Ethik, die sagt ja, alle leidensfähigen Wesen dürfen nicht gequält werden. Und dann gibt es die ich besonders hervorhebe und die mir ganz wichtig ist, ist die biozentrische Ethik mit dem Vertreter Albert Schweitzer, der sie begründet hat und mit dem schönen Satz auch darlegt, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Und Albert Schweitzer ist insofern interessant, als er im Gegensatz zu den meisten Philosophen, die eine klare Antwort auf alle Fragen erzielen wollen, betont Albert Schweitzer eben, dass es ständig um Konflikte geht und dass wir die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben nie konsequent leben können, weil sie ist radikal. Sie sagt, Leben töten ist böse, Leben fördern ist gut. Und also auch, wenn ich Stechmücke erschlage, ist das ethisch nicht ganz irrelevant. Und er sagt dann, und das ist ein wichtiger Schlüsselsatz, das gute Gewissen ist eine Erfindung des Teufels. Und zwar deswegen eben, weil wenn das Gewissen gut ist, kommt es zum Stillstand. Ich habe eh alles richtig gemacht. Während, wenn man das gute Gewissen nicht zulässt, dann erkennt man eben, dass man immer gegen diese Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben verstößt, indem man ja, Leben zerstört, wenn ich Fleisch esse oder andere Sachen. Also ich bin ein Teil des Umweltproblems, das muss man verstehen. Und aus dieser Einsicht heraus darf man nach Albert Schweitzer, und das halte ich für ganz wesentlich, keine Gelegenheit versäumen, sich für das Leben einzusetzen. Also wenn man das anders formuliert, kann man sagen, ja, wir erkennen, dass wir alle Teil des Umweltproblems sind. Ich lebe in einer Gesellschaft mit hohem Lebensstandard, mit einem hohen, überhöhten ökologischen Fußabdruck. Und weil ich eben mich als Ökosünder auch erkennen muss, muss ich mich bemühen, auch an Lösungen mitzuwirken. Also ich muss versuchen, auch Teil der Lösung zu werden. Also das ist sozusagen das, was wir aus Schweizers Ethik mitnehmen können, auch für die Umweltethik, weil wir erkennen, ja, streng genommen, können wir kein gutes Gewissen haben. Wenn ich mit dem Auto fahre, kann ich sagen, ja, andere fahren auch mit dem Auto. Muss ich jetzt überhaupt dorthin fahren oder nicht? Oder, also es gibt immer Alternativen und man kann also nicht ganz konsequent nach den Prinzipien der Ehrfurcht vor dem Leben existieren. Und das ist auch ein Haupteinwand dagegen. Man hat immer wieder gesagt, ja, das ist zwar sehr schön, aber bin zu radikal. Gut. Und dann, ich erzähle gerade einen groben Abriss der Vorlesung und nach diesen einführenden ethischen Überlegungen gibt es dann eine Vierteilung. Es gibt ja die bekannten vier buddhistischen Wahrheiten, die Wahrheit über das menschliche Leiden, die Wahrheit über die Ursachen des menschlichen Leidens, die Wahrheit vom Ende des menschlichen Leidens und die Wahrheit vom Weg zum Ende des menschlichen Leidens. Und das finde ich ist ein großartiger Ansatz auch für die Umweltethik, dass man sagt, wo sind die Probleme? Welche Probleme gibt's? Was sind die Ursachen davon? Wie könnte es anders sein? Und wie können wir uns auf den Weg machen, dieses andere zu erreichen? Also das ist sozusagen der Duktus der Vorlesung. Und jetzt ganz am Schluss sind wir eben jetzt und das letzte Mal habe ich schon diese Folie gezeigt. Vorher bin ich eingegangen auf die 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030. Und da ist auch klar festgehalten in der Agenda 2030, dass Frieden eine Vorbedingung ist für die Erfüllung der zukunftsfähigen Entwicklung. Und was wir heute eben erleben, das ist alles andere als Frieden. In einer Zeit, wo die Menschheit kooperieren müsste, transnational, die höchsten Ziele müssten sein, wie setzen wir diese Nachhaltigkeitsziele um? Wie verhindern wir, dass diese Nachhaltigkeitsziele von Technokraten missbraucht werden und uns dann, und dann Dinge gemacht werden, die letztlich will gar nicht wollen. Also stattdessen wird gerüstet, wird gespalten, wird Gewalt ausgeübt und so weiter. Und wie in vielen Fragen ist auch hier ganz entscheidend die Diskrepanz zwischen Gegenwartsdenken und Zukunftsdenken. Und Umweltethik befasst sich ja mit unserer Zukunftsverantwortung. Wir haben ja eine Zukunftsverantwortung. Und dabei ist eben auch wichtig, was ich bei jeder Gelegenheit betone, wir sind ja nicht die letzten Menschen. Die Sonne wird, wie uns Astrophysiker sagen, noch ein paar Milliarden Jahre scheinen und die Prozesse in der Ökosphäre vorantreiben. Also Leben wird es noch lange geben auf der Erde. Aber und man kann sagen, die Evolution ist in der Halbzeit. Ja? Wir sind nicht die letzten Menschen. Es kann tausende menschliche Generationen geben. Also in Zukunft werden höchstwahrscheinlich, wenn es nicht Atomkriege gibt, werden viel, viel, viel mehr Menschen leben als in der ganzen erdgeschichtlichen Vergangenheit. Und wenn man sich anschaut, also ich in meiner Lebenszeit, was an Zerstörung passiert ist auf der Welt, welche gigantischen Zerstörungen von Naturlandschaft und Vergiftung und ich brauche Ihnen da jetzt keine Geschichten erzählen. Vom Plastikplaneten angefangen, von der Vergiftung des Grundwassers, von radioaktiver Verseuchung durch Atombomben, durch radioaktiven Schrott aus der Rüstungsindustrie und gigantischer Altlasten. Es ist erschütternd, was unsere Generation anrichtet. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, eine Handlung ist dann, kann dann als ethisch gerechtfertigt angesehen werden, wenn man ihnen auch in der Rolle der Betroffenen, der Folgen zustimmen kann, dass man sagt, ja, wir haben richtig gehandelt. Das würden wir auch so machen. Und jetzt können wir nicht erwarten, dass Menschen, die in 100 Jahren leben, in 1000 Jahren leben oder in 5000 Jahren leben, sagen, ja, ja, da in dem 21. Jahrhundert, die haben schon recht gehabt, dass sie da Mülllawinen produziert haben, die letzten Rohstoffe vergeudet und in Gifte umgewandelt haben. Ja, wir können das nicht erwarten. Und das heißt, für uns ist eigentlich das zu erwartende Urteil der folgenden Generationen ganz wichtig, dass wir sagen, können wir vor denen bestehen? Und wenn man sich aus dieser Perspektive, dass man sagt, ja, nach uns werden noch viele, viele Leute kommen, jetzt sagen, ja, wir brauchen Sicherheit heute, wir müssen in Österreich, müssen wir SkyShield beitreten, ein Projekt der NATO, das Milliarden kostet, müssen wir Raketen aufstellen, weil wir ja bedroht sind. Und als neutrales Land stehe ich nicht, wie das passiert. Ganz wichtig ist auch, haben wir auch schon behandelt in der Vorlesung, die Frage Meinungsfreiheit, Demokratie. Die Wahlen sind das Uninteressanteste an der Demokratie. Ganz wesentlich ist der öffentliche Debattenraum, dass alle wesentlichen Fragen, um die es geht, aus vielen, vielen Perspektiven her betrachtet werden und debattiert werden von ganz vielen verschiedenen Betroffenheiten her. Und dann kann es eine Entscheidung geben, die demokratisch ist. Und ich erzähle dann auch immer, Sie haben es noch nicht gehört, was in meinen Augen eine wirklich demokratische Entscheidung war. In den 1970er Jahren wurde ja in Österreich begonnen mit, also 72, ein Atomkraftwerk zu bauen, ohne dass man vorher viel darüber diskutiert hat. Es war also ganz klar, Atom ist Fortschritt und too cheap to meter, der Strom wird billig und ja, alles machen wir mit Atom und großartig. Und langsam ist ein Widerstand auch aufgekommen, man hat hinterfragt. Einer der frühen Pioniere war der Dichter Günter Schwab, der ein Buch geschrieben hat, Der Tanz mit dem Teufel. Da hat er heute die zivilisatorischen Entgleisungen mit vielen, vielen Quellenangaben dargelegt. Das war in den frühen, also in den späten 50er Jahren, glaube ich. Ja, und jedenfalls sollte ein zweites Atomkraftwerk gebaut werden. Das erste war schon im Bau. Und da ist dann der Widerstand so richtig massiv geworden in Oberösterreich und auch Niederösterreich. Und ich war damals sehr stark involviert in diese Dinge, weil ich im Reaktorzentrum gearbeitet habe, im Strahlenschutz. Und ich war sozusagen ein Sachverständiger in diesen Fragen, die damals sehr karg waren, weil die da beruflich damit zu tun hatten, die waren alle dafür. Und nur wenige haben Kritik geübt. Also ich war damals so etwas wie ein Whistleblower. Und bin dann natürlich in diese Bewegung stark hineingekommen und war zunächst hier Assistent an der BOKU und bin dann mit meinem Freund Bernd Lötsch jahrelang tätig gewesen in einem kleinen Institut für Umweltwissenschaften und Naturschutz. Auch etwas, was es heute nicht mehr gibt. Das waren zwei Beamtenposten und wir waren als lebende Subvention der Akademie der Wissenschaften zugeteilt und waren in unseren Tätigkeiten frei. Es hat uns niemand angeschafft, was wir tun müssen und wir haben uns mit Umweltfragen befasst. Und waren so die Anlaufstelle der Umweltjournalisten zum Beispiel, die es damals gegeben hat. Und die haben natürlich rasch herausgefunden, die Kritiker, die müssen sehr aufpassen, dass sie nicht Fehler machen, weil sonst sind sie gleich weg, nicht? Also man hat eine Vertrauensbasis auch entwickelt. Ja, und als die Regierung damals unter Bruno Kreisky, sozialdemokratische Alleinregierung, diesen starken Widerstand gemerkt hat, hat Kreisky als Demokrat eben gesagt, naja, also es wurde auch von den Aktivistinnen und Aktivisten eine Volksabstimmung gefordert. Ich glaube, das ist so wichtig, das Thema, da muss eine Volksabstimmung her, ob Atomenergie in Betrieb gehen soll in Österreich oder nicht. Und Kreisky hat dann gemeint, naja, ja, aber da muss das Volk auch informiert werden. Und da hat man an unser Institut, wir waren sozusagen das unbequeme wissenschaftliche Zentrum der Atomenergiekritik, an unser Institut hat man die Aufgabe gestellt, 100 Fragen zu formulieren, die vor dem Betrieb des Atomkraftwerks beantwortet werden müssen. Und da haben wir ungefähr 135 Fragen haben wir, abgegeben. Die sind dann in 10 Themenbereiche geteilt worden. Unfallgefahren, Atommüllproblematik, Wirtschaftlichkeit, Beschäftigungsfragen, medizinisch-biologische Fragen. Und dann hat man wieder gesagt, so und jetzt nennt uns kompetente Leute, möglichst Universitätsprofessoren, die kritisch zur Atomenergie sind. Das war natürlich gar nicht so leicht damals, aber es ist mit Hilfe einiger ausländischer Beteiligter ist es uns gelungen. Und dann hat man diesen Gruppen die Fragen zugeordnet. Die haben sie einmal intern ein, zweimal diskutiert. Und dann gab es eine große Podiumsdiskussion in den Landeshauptstädten. Und da ist hoch hergegangen. Da war Publikumsbeteiligung. Und da ist am Podium diskutiert worden, Pro und Contra, diese Fragen. Und dann waren Publikumsfragen. Und da ist es immer hoch hergegangen und keine dieser Veranstaltungen ist so verlaufen wie geplant. Also da hat sich wirklich was abgespielt. Und das war dann für die Zeitungen das Signal, sich mit dem Thema zu befassen. Weil vorher war es eben so, dass jeder gesagt hat, ja bitte, red doch nicht über Atomenergie, was verstehst du von Atomphysik und von Kerntechnik? Ja, das ist Frage für Experten, wenn nicht für so dahergelaufene Leute wie du. Nein? Und da war dann auf einmal klar, aha, Moment, es gibt ja ernsthafte, angesehene, gebildete Menschen, die gute Argumente haben, die man bedenken muss, weil, und das ist ja ganz wichtig, da geht es nicht nur um Atomphysik und Kernspaltung und wie man aus Uran durch Kernspaltung Energie erzeugt. Nein, da geht es um politische Fragen, da geht es um Demokratie, da geht es um Gesundheit, da geht es um Risiko, da geht es um viele, viele, viele Fragen. Und das war eben dann das Signal, dass die Medien eingestiegen sind. Und damals hat man die Medien auch noch anders. Da hat's lebenslange oder sozusagen fix angestellte Journalisten in großer Zahl gegeben, die sich's leisten konnten, wochenlang für einen Artikel zu recherchieren. Das haben sie auch gemacht. Da war eine ganz andere Qualität da als heute, wo die meisten freie Mitarbeiter sind und für das bezahlt werden, was gedruckt oder gesendet wird. Und der weiß genau nach dem dritten Mal, wenn er mit einem interessanten Thema kommt und sagt, nein, das passt also nicht jetzt und so. Da weiß er ganz genau, welche Themen er bringen darf, für die er dann auch Geld kriegt und welche nicht erwünscht sind. Das ist dann die sogenannte Schere im Kopf. Und so, und dann ist jahrelang, 2 Jahre lang, ist dann in den Zeitungen und überall Pro und Contra gewesen. Da hat man die Frage gekriegt, bitte schreiben Sie eine Seite über Atommüllprobleme. Und das hat man auch dann Befürworter geschrieben. Und dann war in der Kronenzeitung das Pro und Contra nicht mehr an. Und dann gab es den Club 2, das war eine Sendung, eine Diskussionssendung, spät am Abend mit Open End, die hat oft ziemlich lang gedauert. Und da sind sich die Konfliktpartner ungeschützt gegenübergesessen. Also da hat man den Verbundgeneraldirektor und den Herrn Minister da sitzen gehabt und hat dem Argumente liefern können. Und es hat sich eben gezeigt, dass bei solchen Fragen die Kritiker sehr gute Argumente hatten und dass die Befürworter sehr oft ins Rudern kommen sind. Und das Volk hat jeder Interessierte, der hat sich den Club 2 angeschaut. Also da war der öffentliche Debattenraum in Ordnung. Und da ist dann ein Entscheid herausgekommen, ein knappes Nein, das fertig gebaute Atomkraftwerk ist nicht in Betrieb gegangen. 30.000 Stimmen haben den Unterschied gebracht. Und aus diesem Ergebnis kann man dann mehrere Schlüsse ziehen und ableiten. Erstens einmal, die gesamte Intelligenz der Bevölkerung, wo viele, viele Überlegungen eine Rolle gespielt haben, die hat sich als besser erwiesen, weil rückblickend kann man sagen, es war eine gute Entscheidung. Wir hätten heute radioaktive Ruine dastehen, deren Abbau enorme Probleme mit sich bringen würde. Wohin mit dem ganzen Schrott? Niemand will das. Also daher und so weiter. Die Länder sind nicht ausgegangen, wie man damals prophezeit hat. Ohne Atomenergie werden die Lichter ausgehen. Nein, ist nicht passiert. Ja, also die Folgen daraus sind eben die, erstens, dass das eine echte demokratische Entscheidung war. Die Regierung hat sich des Volkes geschämt damals, aber das Volk hat mit die Zeit hat ihm Recht gegeben, nicht? Weil ja, Unfälle sind unvermeidlich und das muss ich auch noch vielleicht ergänzen. Ja, also das zweite wichtige Ergebnis war, oder mehrere, es hat damals auch eine gespaltene Gesellschaft gegeben. Da hat es viele K-Gruppen gegeben, ganz engagierte Gruppen, revolutionäre Marxisten und Maoisten und so weiter. Die haben sich relativ spät in die Atombewegung eingeklinkt. Und da hat es allerhand Probleme gegeben. Aber in dieser Frage hat es die Einigkeit gegeben und hat es das wirklich schöne Ergebnis gegeben, das wir wieder anstreben müssen künftig in unserer heute doch auch sehr gespaltenen Gesellschaft, dass man mit den Andersdenkenden ein ernstes Gespräch macht, dass man nicht Cancel Culture betreibt. Was, du hast mit dem geredet, ne? Distanzier dich doch von dem. Ne? Na, warum soll ich mich distanzieren? Ich will ihn verstehen. Will ihn verstehen. Ne? Und mir ist es so gegangen, ich war damals erzkonservativ, ein Naturschützer, wenn man mit so Revolutionen, so 68ern und so K-Leuten, Kommunisten diskutiert hat, dann ist man gleich als Blut- und Bodenromantiker und Reaktionär dagestanden. Und das ist ja Kommunist mit den so. Aber in der gemeinsamen Aktion haben wir zusammengefunden und da habe ich als konservativer, reaktionärer Naturschützer, weil mir gesehen von den Linken, die ich früher nicht mögen habe, da kann ich eine Menge lernen, die haben ja recht. Aus der Perspektive ist unheimlich viel, rennt unheimlich viel falsch. Jawohl. Und die haben von uns Ökologie gelernt und Naturschutz. Und das war das Beglückende und ein Teil des Erfolgs, dass man über die ideologischen Gräben hinweg in wichtigen Fragen kooperiert hat. Das war die eine Lehre. Und die andere wichtige Lehre war, bei diesem geringen Überschuss an Nein-Stimmen, dass jeder fleißige Aktivist konnte mit Recht sagen, ohne mich wäre es nicht gegangen. Ein Beispiel eines Tages, ich habe jeden Tag Vorträge gehalten in der Zeit, als klar war, das war von Juni bis November. Im Juni wurde bekannt, 78, dass im November die Volksabstimmung ist. Und von da an ist losgegangen. Da ist dann der Schneeballeffekt aktiv geworden. Da hat zum Beispiel ein Kollege ist zu mir gekommen und gesagt, du, was hältst du von einem Kettenbrief? Und so und mit Erläuterungen haben sie gewusst, dass das und das und das und das ist wichtig hinzugehen am 5. November, aber wenn du heute noch nicht die gut auskennst, red mit Bekannten, schau dir die und die Sachen an und bestell dir Briefe, solche Briefe bei der Firma Riegelnick, BOKO Vervielfältigung und schick das weiter aus, ja. Ja, und der hat mir nicht in Ruhe gelassen. Der Kollege hat gesagt, ja, gute Idee, aber jetzt machen wir es auch. So, die bitte heute, wenn es so summiert. Nein, nein, das geht erst weg an das Ding. 200 haben wir verschickt und haben dann nur mehr die Firma Riegelnick angerufen. Wie geht das weiter? Weil, ich habe gesagt, wir kriegen ständig Anrufe, 50 Stück, 100 Stück. Dann hat sogar 5000 Stück sich schicken lassen. Und das ist dann rausgegangen. Also der Werner, mein Freund, der kann sagen, ja, ohne meine Idee mit dem Kettenbrief, wird das nicht gegangen, das Ganze. Und das ist eben so wichtig, dass man erkennt, ja, es kommt auf jeden Beitrag an. Also das ist eine ganz wichtige Lehre, die ich Ihnen jetzt an dem Beispiel verdeutlicht habe. Und Sie werden jetzt vielleicht auch sehen, in der Gegenwart, nämlich was auch ganz wichtig ist. Ich bin ja als ein lang aktiver Umweltschützer immer wieder gefragt worden bei irgendwelchen Jubiläen, ob das 40 Jahre Hainburg war oder 10 Jahre Zwentendorf, 20, 30 Jahre Zwentendorf oder Tschernobyl-Tag. Ja, wir wissen da eigentlich schon so lang, was lang geht und was haben wir denn für Fehler gemacht. Wir sind noch immer nicht viel weiter. Ja, das ist eine gute Frage. Aber die Antwort ist, die Mächtigen haben auch gelernt. Es gibt den Club 2 nicht mehr. Es gibt nicht mehr die festangestellten Journalisten. Es gibt nicht mehr den Club 2, wo sich die Konfliktpartner einer Debatte stellen. Es hat sich unglaublich viel verändert. Und mir ist dann vor langer Zeit schon, also vor ein paar Jahren, untergekommen, als nämlich im Jahr 1900, also 1962, 63, ist das Buch erschienen von Rachel Carson, einer amerikanischen Biologin, Der stumme Frühling. Ein ganz wichtiges Buch. Und das hat damals enorme Wellen geschlagen, dass auf einmal klar war, ja, dieses harmlose gefeierte DDT, das ist weltweit verbreitet, das wird in der Nahrungskette gespeichert, das ist in der Muttermilch, der Weißkopfseeadler, das Wappentier der Amerikaner, der USA, ist gefährdet, weil die Kalziumstoffwechsel von dem DDT beeinflusst wird und die Eischollen brechen, wenn sie die Vögel draufsetzen, um zu brüten und so weiter. Und da hat es dann erste Hearings im Kongress gegeben und erste Umweltgesetze, die der Wirtschaft nicht gefallen haben. Die Ökologie wurde als Subversive Science bezeichnet, eine subversive Wissenschaft, die Wirtschaft schädigt. Und da hat sich dann 1972 der Business Roundtable gegründet. Von 200 amerikanischen Spitzenfirmen sind die Vorstandsvorsitzenden zusammengekommen und haben diesen Business Roundtable gegründet, gemeinsam mit Medienvertretern und PR-Vertretern. Und da haben sie Strategien entwickelt, unabhängige Forschungsinstitute gegründet und vieles mehr. Und es gibt ein spannendes Buch auch, das ich in gescannter Form auch auf der Moodle-Plattform habe. Das können Sie sich anschauen. Trust us, we're experts. How industry manipulates science and gambles with your future. Und da wird eben auch beschrieben, in einem Kapitel zum Beispiel, das heißt Preventing Precaution. Precautionary Principle ist das Vorsorgeprinzip. Wenn eben ein Unternehmen eine Substanz möglicherweise dramatische Folgen hat, dann muss nicht erst der letzte wissenschaftliche Beweis vorgelegt werden, sondern muss aus Vorsorge verboten oder verhindert werden. Und die Strategien, wie man solche Prinzipien verhindert, die werden da in dem Buch beschrieben. Und das heißt also, die Mächtigen, die haben enorm gelernt. Und das entscheidende Prinzip der Machtausübung ist eben teile und herrsche. Divitet impera, haben schon die Römer gesagt. Ich muss die Gesellschaft spalten. Ich muss verhindern, dass sie sich einen hinter bestimmten Zielen. Und damit sind wir wieder beim Frieden. Frieden ist heute das allerwichtigste Menschheitsziel. Das ist die Voraussetzung, dass wir uns den langfristig entscheidenden Fragen widmen. Da müssen wir aufhören, Kriegshetzen und mit Feindbildern und mit Verunglimpfungen anderer zu arbeiten. Sie müssen schauen, ja, wie können wir Frieden schaffen? Und da gibt es natürlich eine reiche Literatur dazu und viele Erfahrungen, und wir kommen da noch auf diese Dinge ein bisschen zu sprechen heute. Ja, also hier in dieser Folie habe ich Ihnen eben auch nur ein Beispiel gezeigt. Zivile Sicherheitspolitik, Sicherheit neu denken, Sie finden das im Internet auch, und das ist praktisch eine ganz wichtige Frage, weil wir ja den Frieden erreichen müssen, um für die zukünftig lebenden Menschen überhaupt einigermaßen passable Lebensbedingungen erreichen zu können. Also ohne Frieden keine zukunftsfähige Entwicklung. Die Rüstungsausgaben, die gigantisch sind, die könnte man so schön für viele, viele Zwecke zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele verwenden. Das werden ein paar Milliarden Euro oder Dollar pro Tag werden in die Rüstung gesteckt, täglich. Was könnte man da alles nicht machen? Wir dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen in Nebensächlichkeiten. Ich sage immer plakativ, wenn wir über Nebensächlichkeiten streiten, dann sind wir nützliche Idioten der Machteliten. Wir müssen schauen, dass wir, bevor ich mit Ihnen streite über irgendwas, sage, sind Sie nicht vielleicht der Bündnispartner in der Friedensbewegung. Könnte man nicht gemeinsam was Vernünftiges anstreben? Wir brauchen wieder Demokratie. Wir müssen über wichtige Fragen wieder diskutieren. Wir müssen über ideologische Gräben hinwegkommen. Wir müssen, wie gesagt, einen statt spalten. Und ganz wesentlich ist das Prinzip der Gewaltlosigkeit. Da komme ich dann auch ins Schwärmen, wenn ich Ihnen von einigen Pionieren der Gewaltlosigkeit zu erzählen beginne. Einer davon ist ein amerikanischer Quäker, der David Hartshaw. Ein Buch, das ganz großartig ist von ihm, Waging Peace, da beschreibt er an vielen Beispielen, wie Gewaltlosigkeit sich gegenüber Gewalt durchsetzen kann. Und zwar, das Grundprinzip der Gewaltlosigkeit besteht ja darin, dass in jedem Menschen, da kommen wir noch, auch sicher darauf noch zu sprechen heute, das Verhalten des Menschen ist ambivalent. Fremdenfeindlichkeit steht Gastfreundschaft gegenüber. Und da entscheiden oft Details und Nuancen, ob es in die Richtung kippt oder in die Richtung kippt. Nicht, wenn mich ein Fremder in schlechtem Deutsch um Hilfe bittet, um Auskunft bittet, ja, dann spricht er die Gastfreundschaft an. Wenn einer sich jetzt laut und dingbefehlt und auffällig und störend und in einer Sprache, die ich nicht verstehe, dann kommen andere Gefühle auf als Gastfreundschaft. Und jeder Mensch hat eben, ja, es gibt diese Ambivalenz, Freundschaft, Feindschaft, Liebe, Hass, Konkurrenz, Kooperation. Und wenn ich jetzt, und in jedem Menschen gibt es das, was man so das Licht im Menschen nennt. Und wenn ich das Menschliche, das Humane, das Licht im Menschen anspreche, dann kommen ganz andere Reaktionen heraus, als wenn ich seine Aggressivität anspreche und mobilisiere und wachrufe. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Ja, es geht auch um Meinungsfreiheit. Und da erleben wir heute, selbst unter jungen Menschen ist mir das unterkommen, ja, also mit dem und dem, das und das muss verboten werden. Das ist ein Rechtsextremer, der darf doch da auf der Uni nicht den Mund aufmachen und so weiter und so fort. Und das halte ich für sehr gefährlich, dass man sozusagen mit der Moralkeule kommt, anstatt dass man sachlich und gewaltfrei argumentiert und sich den anderen anhört und sagt, ja, wie siehst du das? Na ja, so habe ich es noch nicht gesehen. Na, aber du, mit dieser Einstellung bin ich nicht einverstanden und so weiter. Aber nicht sagen, das ist ein so einer und dem darf ich keine Bühne bieten, der muss weg. Es geht ja heute so weit, dass Universitätsrektoren gehen müssen, weil irgendeine Veranstaltung stattgefunden hat, die irgendwem nicht gefallen. Und man jetzt sagt, ja, also das geht nicht. Ja, an der Universität darf es keine Tabuthemen geben. Da muss man, das muss, die Universität muss ein Ort des vorbildlichen Diskurses sein. Da muss man alle Themen ansprechen können, allerdings in einer fairen und wertschätzenden Art. Und meine Überzeugung und Hoffnung ist eben die, wenn wir das lernen, dann disqualifizieren sich die, die eben nicht sachlich und nicht menschlich und nicht wertschätzend diskutieren von selber. Dann sagt man, aha, du kommst da mit Kampfbegriffen, wahrscheinlich hast du keine guten Argumente. Also und wir sind aufgerufen, dass wir in der Hinsicht auch vorbildlich handeln. Und da sage ich eben auch immer, Meinungsfreiheit wird am besten verteidigt, indem man von ihr Gebrauch macht. Und insofern habe ich eigentlich mir nie ein Blatt vor den Mund genommen, aber habe versucht, meine Kritik so zu formulieren, dass sie nicht beleidigend, nicht kränkend, nicht diffamierend ist. Und daher auch von vielen angenommen wurde. Ja, also hier dieses Zitat halte ich für ganz wichtig in einem Urteil des Deutschen Bundesverfassungsgerichts. Das Grundgesetz geht davon aus, dass nur die ständige geistige Auseinandersetzung zwischen den einander begegnenden sozialen Kräften und Interessen den politischen Ideen und damit auch den sie vertretenden Parteien der richtige Weg zur Bildung des Staatswillens ist. Es vertraut auf die Kraft dieser Auseinandersetzung als wirksamste Waffe auch gegen die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien. Und wenn man sich die Meinung von Juristen zu diesem Thema anhört, dann wird auch sehr klar, dass man sagt, ja, also Meinungsfreiheit hat die Grenze dort, wo das Strafgesetz anfängt. Also Verleumdung und Verunglimpfung, also wenn ich jemandem strafbare Sachen vorwerfe. Nicht? Aber wenn ich sage, jemand, ich halte den für einen Dummkopf, dann ist das unter Meinungsfreiheit. Und ich sage, der ist ein Schwachkopf. Ja, dann darf es nicht, wie jetzt in Deutschland, wo das dem Habeck passiert ist, dass man Schwarzkopfwerbung, Sie kennen diesen scherenschnittartigen Kopf. Und dann hat man Schwachkopf und den Habeck, da hat es Hausdurchsuchungen und Anklagen gegeben. Und das ist lächerlich. Wo bleibt da die Demokratie und die Meinungsfreiheit? Also ein Politiker muss sich sowas gefallen lassen. Und dass man heute Gesetze macht, die so schwammig sind, dass sie jederzeit auch ausgedehnt werden können auf Dinge, wo sie eigentlich nicht mehr hinpassen. Das erzeugt Angst, Unsicherheit und schränkt die Meinungsfreiheit ein, weil sich viele Leute dann gar nicht mehr den Mund aufmachen trauen. Also das sind Zustände, die heute antidemokratisch sind. Und heute wird gerade unter dem Vorwand der Schutz der Demokratie wird die Meinungsfreiheit eingeschränkt und Zensur eingeführt. Also das sind ganz gefährliche Entwicklungen. Ja, also schon in den 70er Jahren hat der Philosoph Hermann Lübbe gesagt, die rhetorische Praxis des Umschaltens vom Argument gegen Ansichten und Absichten des Gegners auf das Argument der Bezweiflung seiner moralischen Integrität, statt der Meinung des Gegners zu widersprechen, drückt man Empörung darüber aus, dass er sich gestattet, eine solche Meinung zu haben und zu äußern. Das ist dieser Moralismus. Und da kann ich Ihnen ein aktuelles, sehr gescheites Buch von einem Berliner Philosophen empfehlen, von Michael Andrik, Im Moralgefängnis. Da beschreibt er eben diesen Zustand. Und die Spaltung der Gesellschaft aufgrund dieser Techniken und wie man die Spaltung überwinden kann. Das ist ein sehr gescheites Buch. Ja, die Sustainable Development Goals oder Nachhaltigkeitsziele sind ja beschlossen worden von der UNO und es gibt in den allermeisten Ländern sogenannte SDG-Watch-Gruppen, das heißt zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich darum bemühen oder sich dazu bekennen, bemühen tun sie sich meiner Meinung nach zu wenig, die Regierung dazu zu bringen, die Nachhaltigkeitsziele auch umzusetzen. Und das ist schon aber ein Zeichen der zivilgesellschaftlichen Mobilisierung. Ein anderes sehr spannender Vorgang war das Verbot von Atomwaffen. ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ist ein internationales Netzwerk, wo zivilgesellschaftliche Gruppen, also Friedensgruppen, mit den diplomatischen Vertretern ihres Landes auf UNO-Niveau einen Verbotsvertrag für Atomwaffen ausgearbeitet haben. Und da war für mich auch eigentlich sehr traurig. Die haben den Friedensnobelpreis bekommen. Und für mich war sehr traurig, dass in Österreich davon in den Medien eigentlich nichts vorkommen ist. Obwohl also das ist mittlerweile in Kraft getreten. Und jetzt kann man, ja, und obwohl Österreich eine Schlüsselrolle dabei gespielt hat. Also das war eine Meisterleistung eines österreichischen Diplomaten, Alexander Gment, der jahrelang das vorbereitet hat und ein Friedensaktivist aus Berlin, den ich gut kenne, der war damals in New York, wie das diskutiert worden ist, und hat gesagt, ja, der österreichische Vertreter war großartig, weil der alle Schwierigkeiten, die sich da ergeben hat, hat er diplomatisch wunderbar überwinden können. Also Österreich und einige kleine andere Länder waren da die treibende Kraft, dass die Völkergemeinschaft sich zu einem Verbot von Atomwaffen durchgerungen hat. Jetzt sagen natürlich die Zweckpessimisten, ja, aber das schert ja die Atommächte nicht, nicht. Die denken ja nicht an Abrüstung, nur deswegen, weil es da die UNO das Verbot gemacht hat. Richtig, ja, das stimmt. Aber sie haben es nicht mehr ganz so leicht, weil es gibt ja in all diesen Ländern auch Gruppen gegen die Atomrüstung. Es gibt in den USA fantastische Friedensgruppen. Gruppen, die sich engagieren für eine Umlenkung der Rüstungsausgaben auf zivile Ziele, für denen es genug gibt, gerade in den USA, Gesundheitswesen und Armut und Elend und weiß Gott was alles. Da wäre Geld viel besser angewendet als bei der Modernisierung von Atomwaffen, die nur die nukleare Totalzerstörung wahrscheinlicher machen. Also, es ist das nicht vergeblich. Und eine wichtige Lehre aus der ganzen Umwelterfahrung ist auch, dass nichts ohne Wirkung ist. Das ist auch eine ökologische Erkenntnis. Nichts ist ohne Wirkung. Jedes Gespräch kann Folgen haben. Wenn ich in mein Leben zurückschaue, dann gibt es einige Gespräche, zufällige Kontakte, die dramatisch mein Leben beeinflusst und in andere Bahnen gelenkt haben. Und jeder von uns hat die Möglichkeit, im Gespräch mit anderen das Schweigen über bestimmte Dinge zu durchbrechen, die Verdrängung zu unterbrechen. Bei der Gelegenheit auch etwas, was mir wert ist, Ihnen mitgeteilt zu werden. Ich habe vor langen Jahren einmal in den USA, in Japan bei einer Konferenz in Hiroshima und Nagasaki eine großartige Amerikanerin getroffen, Joanna Macy, die auch Bücher geschrieben hat. Eines davon ist auch ins Deutsche übersetzt: Mut in der Bedrohung, Friedensarbeit im Atomzeitalter. Und sie macht so Arbeiten mit Menschen, die bedrückt sind von der Umweltkatastrophe, von der Atomkriegsgefahr und so weiter. Und die sagen, ja, also am liebsten rede ich ja nicht drüber, wenn ich unter anderen Leuten bin, weil da ist die Stimmung gleich im Keller. Also, und ja, und die Joanna Macy sagt eben, um mit diesen Dingen anständig umzugehen, dann muss man sie ansprechen, weil wenn man sie verdrängt, dann wird man entweder depressiv oder zynisch. Und um nicht depressiv oder zynisch zu werden, ist es daher sehr gut, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun und zu erleben, wie man mit positiv und aktiv denkenden und agierenden Leuten ein ganz anderes positives Lebensgefühl bekommen kann, als wenn man das Ganze verdrängt und sagt, ja, traurig, was da ist passiert, aber das kann man schon machen. Mit ein schöner Spruch aus der Anti-AKW-Bewegung in Deutschland: Hunderttausende denken, einer allein kann ja doch nichts machen. Und das Entscheidende ist eben, dass wir uns zusammentun, dass wir die gemeinsamen Ziele formulieren und sagen, wohin wollen wir und wo wollen wir nimmer mitspielen. Man muss aufmüpfig werden, widerständig werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, also das war dann eine Feier. Da sehen Sie in der Mitte den Mann mit dem weißen Hemd und der dunklen Krawatte. Das ist der Alexander Gment, eigentlich man könnte sagen, der Vater des Atomwaffenverbotes in Österreich. Also, und in Deutschland gibt es natürlich auch Reaktionen, und die Gruppen, die sich gegen die Stationierung von Atomwaffen wehren, die haben natürlich auch bessere Argumente. Und man sagt, ja, das ist aber international verboten, was da passiert. Also es geht auf all diese Dinge hinaus. Und das ist eben, dieses Beispiel ist eines der wirklich guten, hoffnungsvollen Beispiele, wie man sehen kann, dass von der Basis her bis in die höchste Ebene UNO etwas in Bewegung gebracht werden kann. Auch die Nachhaltigkeitsziele sind ja sowas. Leider gibt es halt bei der UNO auch Fehlkonstruktion, und die größte Fehlkonstruktion ist das Vetorecht der ständigen Mitglieder im UNO-Sicherheitsrat. Das sind die 5: Amerika, USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Südafrika, glaube ich. Nein, nicht Südafrika. Also jedenfalls, nein, 5, ja, habe ich gehabt. 5 sind es. Und die können alles, jeden Entschluss, jede Verurteilung einer ihrer Aktionen können sie mit einem Veto einfach stoppen. Nicht? Und aus dem entsteht dann sozusagen eine Doppelmoral. Die einen dürfen Sachen machen, die anderen nicht Sachen machen dürfen. Die einen werden verurteilt, die anderen nicht. Also das ist aus ethischer Sicht völlig unakzeptabel. Und auch da gibt es Initiativen, und es ist ganz wichtig, dass man diese wesentlichen Aspekte versteht und da eben auch mitwirkt, dass man sagt, das ist ein Ziel, Leute. So kann es nicht weitergehen, diese Doppelmoral, die ist nicht akzeptabel. Vor ein paar Jahren wurde ein Aktionsbündnis für Frieden, aktive Neutralität und Gewaltfreiheit gegründet. Wenn Sie im Internet nachschauen, www.abfang.org, dann kommen Sie auf die Internetseite. Es gibt dann auch, da gibt es einige engagierte Leute, die dort aktiv sind. Und zum Beispiel eine Idee von Gerhard Kofler, der die Webseite auch betreibt, ist der Friedensatlas. Stellen in Österreich und Gruppen und Aktionen, die dem Frieden zwischen Menschen und dem Frieden mit der Natur dienen, die sind da angegeben. Und jeder ist eingeladen, wenn ihm etwas einfällt dazu, sich da zu beteiligen. Das ist www.friedensatlas.at. Ein leider in Vergessenheit geratener Pazifist in Österreich ist Stefan Matzelberger, der deswegen so bemerkenswert ist. Er ist im Zweiten Weltkrieg verwundet worden, durch Granatsplitter erblindet, gehbehindert. Seine Schwester hat sich seiner angenommen, des blinden Bruders, und auf der Flucht sind sie von amerikanischen Tieffliegern beschossen worden, und seine Schwester ist neben ihm erschossen worden. Der Stefan Matzelberger hat als Blinder Jus studiert nachher und sein ganzes Leben dem Frieden gewidmet, hat viele Initiativen gestartet, die auch Früchte getragen haben. Und er hat in dem Buch von der Friedensethik zur Friedenspolitik behandelt er alle wesentlichen Fragen und Argumente, die gegen den Pazifismus ins Treffen geführt werden. Und dieser Blinde, der war ein ganz, ganz tiefer Denker. Also das ist eine ganz wichtige Persönlichkeit. Und ganz aktuell, ja, dann hat er ein zweites Buch geschrieben, Pazifismus im Atomzeitalter. Und ein ganz aktuelles Buch, sehen Sie da links, Mehr Sicherheit ohne Waffen. Zur Aktualität von Hans Dierings Friedensplan. Hans Diering war ein theoretischer Physiker in Wien, der Bücher auch über die Atombombe geschrieben hat, knapp nach dem Krieg, ein engagierter Pazifist. Und der hat 1963 einen Plan entwickelt und auch ins Parlament gebracht, das glaube ich sogar, über eine einseitige Abrüstung Österreichs. Und das während des Kalten Krieges. Mit der Überlegung eben, dass sozusagen wir als österreichisches Bundesheer eh zu schwach sind, um eine Invasion, wann sie kommt, wirklich stoppen zu können. Und zivile Verteidigung ist wahrscheinlich, also ist auf jeden Fall unblutig und mit großer Wahrscheinlichkeit mit weniger Schäden verbunden und wirksamer. Denken wir an 1968, als die russischen Panzer in Prag eingefahren sind. Und da war ein friedlicher Widerstand, der sehr erfolgreich war. Wenn man da geschossen hätte, ja, da wäre viel zerstört worden und viel Blut geflossen, und gewonnen hätte man gegen die Sowjets auch nicht gewinnen können. Also Sicherheit durch Neutralitätspolitik, durch Friedenspolitik und nicht durch Rüstung. Also, und dieses aktuelle Buch, ich habe es noch nicht, ich habe es aber schon bestellt, da sind eine ganze Reihe von Beiträgen verschiedener Leute. Ich bin schon sehr gespannt drauf, weil das ist meiner Meinung nach auch sinnvoll. Ich war immer ein Anhänger des Turing-Plans, weil ich habe das immer so gesehen, falls wirklich ein militärischer Aggressor über unsere Grenzen kommt, dann kann ein Bundesheer nur den Auftakt zum Blutvergießen geben. Da wird dann hin und her geschossen, da wird eine Menge zerstört, es fließt eine Menge Blut, und viele junge Männer und heute auch Frauen als Soldatinnen bringen einander gegenseitig um, obwohl das überhaupt nicht im Interesse liegt. Also das ist ich bin halt als Pazifist dieser Meinung, dass wir mit Gewaltlosigkeit die Stärkeren sind, als wenn wir, da passt auch das Bibelwort, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Also soweit, also meine Überlegung zu mehr Sicherheit ohne Waffen, aber das ist ein wichtiges Thema und das müsste man in Österreich diskutieren. Das müssten die Medien bringen, da müsste Pro und Contra sein und nicht erklären, dass wir mitkriegen, ja, Österreich beteiligt sich am Sky-Schnitt. Da müssen wir Milliarden investieren, dass wir Abwehrraketen haben zur Sicherheit. Ja. Und welche Sicherheit ist das? Das ist ein NATO-Projekt, dieses Sky Shield. Warum soll da Österreich als neutrales Land mit tun? Sicherer werden wir damit. Na, wir werden ein legitimes Kriegsziel, wenn wir solche Raketenabwehrschilde machen, weil es geht darum, wenn man sich mit der ganzen Theorie und mit all den Plänen und Konzepten im Zusammenhang mit Atomkrieg befasst, dann gab es immer wieder und immer noch den Wettlauf, damals im Kalten Krieg, zu einer sogenannten First Strike Capability, einen Enthauptungsschlag zu machen. Also wir rüsten so lang, dass wir sagen, so, und jetzt sind wir aber so stark, dass wir die wichtigsten Ziele ausschalten können. Und der Gegenschlag, der dann erfolgt, der ist von uns abwehrbar, überlebbar. Also wir können einen Atomkrieg gewinnen. Das ist die wahnwitzige Logik hinter diesem Rüstungswettlauf gewesen und ist auch heute noch so. Wenn man sich anschaut, wie einseitig Abkommen von den USA gekündigt worden sind in den letzten Jahren. Und auch da habe ich mit einem General diskutiert. Ich habe ihm gesagt, in meinen Augen ist Sky Shield eine Komponente eines Erstschlags. Also, um dann das, was da noch zurückkommt, abfangen zu können. Ich dachte, ja, das ist schon alles. Und wollen wir das? Wollen wir uns beteiligen an der Erhöhung der Wahrscheinlichkeit eines Atomschlags? Ist da diskutiert worden? Sind wir da gefragt worden? Wollen wir 5 oder 6 oder mehr Milliarden investieren? Dort brauchen wir die Welt vielleicht woanders. Einen Umbau unserer ganzen Infrastruktur in Richtung Solarzeitalter. was könnte man mit dem Geld alles machen? Ist ja unglaublich. Also da gehört über solche Dinge ist Empörung angemessen, aber nicht, dass man irgendjemanden, dass der irgendwas Blödes von sich gibt. Da müssen wir uns empören in diesen Sachen, sondern bitte nicht mit uns. Das müssen wir zahlen. Ich fühle mich nicht sicherer mit Sky Shield. Also das sind so Dinge, und da ist zum Beispiel eben auch wichtig vom Versöhnungsbund, der internationale Versöhnungsbund, der wurde nach dem Ersten Weltkrieg gegründet, ganz wichtig, und da gibt es einen österreichischen Zweig, und die haben eben auch eine österreichische Friedensstrategie entwickelt. Und es gibt Initiativen, wie weit die unterwegs sind, die waren im letzten Koalitionsabkommen sogar verankert, einen Friedensdienst in Österreich zu machen. Es wäre sehr viel wichtiger, statt eben jetzt den Leuten zu zeigen, wie man schießt und andere umbringt, wie man Frieden schafft, wie man Konflikte löst, wie man sozusagen gewaltfreie Konflikte löst. Und das ist etwas, was man in Österreich viel konsequenter ausbilden sollte, als heute, man sieht es bei so Straßenbahnhaltestellen, Werbung zu machen fürs Bundesheer, dass man da jetzt auch Frauen, natürlich sind da gefragt, die dürfen dann auch schießen und erschossen werden. Also, ja, wir müssen wehrhaft werden. Ja, wehrhaft. Aber gegen Irreführung, gegen Kriegshetze müssen wir wehrhaft werden. Aber nicht bereit sein, andere umzubringen, gegen die wir gar nichts haben. Also ein Amerikaner, den ich auch in der Vorlesung schon besprochen habe, ist ein ehemaliger Marine, der ein höchst dekorierter Marine war im Ersten Weltkrieg. Und der wurde dann Pazifist und hat eben auch einen schönen Vorschlag gemacht. Um Kriege zu verhindern, müsste man alle die abstimmen lassen, die dann in den Krieg geschickt werden. Ja, also man sie sozusagen als potenzieller Soldat einrücken müssen, ja, dann müssen sie gefragt werden, aber nicht dessen Aktien steigen, wenn die Rüstungsindustrie floriert. Also, und da wäre es aus mit Kriegen. Ja, so diese Art Demokratie gibt es nicht, sondern ungeheure Kriegspropaganda. Und damit sind wir bei weiteren aktuellen Büchern. Das linke hier, Kognitive Kriegsführung von Jonas Dögl, beschreibt ein Beispiel der NATO, wie eben Meinung gelenkt wird. Und dieses Buch ist deswegen so wichtig, das muss man jemandem sagen, ja, Kriegsführung nicht gegen irgendwem. Nein, jeder einzelne von uns ist im Fadenkreuz ist im Ziel dieser Kriegsführung. Unser Denken wird beeinflusst. Wir werden mit Kriegspropaganda irregeführt und verführt. Das ist, glaube ich, entscheidend zu sehen, wie Propaganda funktioniert. Sie können im Internet Jonas Dögl bei YouTube, er hält auch Vorträge, die sehr schön sind, und Interviews. Und das zweite Buch kenne ich noch nicht, Kriegsspiele. Da gibt es auch interessante und erschütternde Beispiele. Wenn man sich die Strategiepapiere der amerikanischen Thinktanks anschaut, dann ist es gar kein Geheimnis und wirklich keine Verschwörungstheorie, das kann alles nachgelesen werden, dass ganz klar ausgesprochen wird, das ist ein Ziel, das war schon bei den Engländern so. Balance of Power, es darf am Kontinent keinen Frieden geben, weil dann ist die Konkurrenz für das British Empire zu groß. Daher muss man immer die Staaten gegeneinander aufhetzen, immer den Schwächeren unterstützen, möglichst selber nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Und nach Ende des britischen Empires haben die Amerikaner das Empire errichtet, übernommen, aber genau dieses Ziel auch übernommen. Es darf zwischen Russland mit seinen immensen Ressourcen und dem Rest Europas darf es keine gedeihliche Zusammenarbeit geben, weil dann ist die Vorherrschaft des amerikanischen Imperiums gefährdet. Und da gab es eben schon vor langer Zeit Kriegsübungen. Und ein interessanter Mann ist ein ehemaliger Staatssekretär im deutschen Verteidigungsministerium, Willy Wingmer, der auch bei den Wiedervereinigungs Also Verhandlungen Deutschlands eine wichtige Rolle gespielt hat. Der war auch bei so einer Übung dabei. Und da geht es dann darum, dass man simuliert, ja, jetzt der Warschauer Pakt, der greift an, NATO verteidigt so und dann am Schluss war dann der Befehl, Atombomben über Deutschland dann einzusetzen. Ne? Da bleibt nichts mehr über. Und da hat damals der Willy Wimmer bei seiner Übung den Helmut Kohl, den damaligen Bundeskanzler, angegriffen und gesagt, nein, also er verlässt diese Übung, also das ist ihm zu viel. Und Kriegsspiele ähnlicher Art gibt es auch heute. Und die sagen, ja, bitte wollen wir das? Wollen wir immer sagen, ja, und jetzt greift er an. Wir müssen doch verhandeln miteinander. Und da ist heute die Zeit wesentlich dramatischer als früher. Zur Zeit des Kalten Krieges hat es immer auch noch Kontakte zwischen den Spitzen gegeben. Und das ist heute nicht mehr so. Heute wird nur mehr gehetzt, dämonisiert und Verhandlungen werden blockiert. Und man sagt immer, der andere will nicht verhandeln. Und deswegen ist es ganz wichtig, gescheite Bücher zu lesen, auch über den Ukraine-Konflikt. Da kann ich Ihnen ein Buch empfehlen von Günter Verheugen und Petra Erler, Der lange Weg zum Krieg. Ein ganz spannendes Buch. Ich habe den Verheugen nie mögen, der war so ein EU-Bonze. Aber das Buch ist großartig, weil es all diese Details zeigt, die uns die Medien nicht zeigen. Ja, soweit einmal dieses. Ja, und zum Abschluss, wir sind ja schon, die Vorlesung geht zu Ende langsam, also diese Stunde noch nicht, aber da kommt noch ein bisschen was. Aber um eben auch nicht im Negativen stecken zu bleiben, etwas, wo ich mich auch engagiere, ist Wiederbewaldung. Ich bin da auch beteiligt gewesen und immer noch ein bisschen dabei bei einem Wiederbewaldungsprogramm in Costa Rica. Und das ist deswegen eben so schön, weil es da so viele positive Aspekte gibt. Es ist ein wichtiges Arbeitsfeld für Ökologinnen, eine Umkehr der Trends zur Wüstenbildung. Es hält das Artensterben auf oder verlangsamt es zumindest. Der Wasserhaushalt wird normalisiert. Überall dort, wo Wald ist, dort gibt es auch Wolken und Regen und Bacheln. Überall dort, wo der Wald großflächig zerstört wird, gibt es keine Bacheln mehr. Mir ist das einmal passiert. Ich bin vor vielen Jahren, habe ich meine Reise in Tansania gehabt und bin voller Erwartung in die Usambara-Berge gefahren, ja, Vegetationskarten, Bergregenwald. Ja, und dann sagt mich immer, sieht man kahle Hänge, Moment, wo ist da der Bergregenwald? Ah, da hinten ist irgendwo was. Da sind einige lächerlich kleine Gebiete übrig, wo noch Primärwald steht. Und ein solches Gebiet mit 120, nicht, das ist jetzt nicht, aber lächerlich klein. Dort war ihm ein Teepflanzer, der mich dort auch herumgeführt hat, der Mr. Tanner, der dann wieder in die Schweiz zurückgekehrt ist. Und der Mr. Tanner hat ihm auch gesagt, er führt, also wenn Trockenzeit ist, kommen von weit her die Leute sich Wasser holen bei dem Bachl. Sagt er, ja, schaut her, da ist Wald, ein Tal mit Wald und da kommt jetzt Wasser raus, frisches, trinkbares, gutes Wasser. Übrigens ist auch das Wasser geflossen, jetzt nicht mehr, weil der Wald weg ist. Und daher ist Wiederbewaldung so gut. Und da gibt es, Gott sei Dank, erfreulicherweise weltweit gute Beispiele, dass das funktioniert. Also es gibt hervorragende Möglichkeiten, was Vernünftiges zu machen, Klimaschutz. Wenn man Geld in die Hand nimmt und Wiederbewaldungsprojekte großzügig fördert, statt Raketen bauen zum Beispiel, dann ist das auch ein Beitrag zur Bekämpfung der Armut und des Elends, weil dann Menschen eben von der Waldpflege leben können, wenn man die Projekte richtig macht. Die brauchen nicht aus bitterer Not ihre Heimat verlassen. Auch die ganze Flüchtlingsproblematik wird entschärft, wenn ich wieder lebenswerte Umstände in den Ländern schaffe, wo das möglich ist. Und wir haben, ich zeige auch im Laufe der Vorlesung, immer eine Grafik, die den ökologischen Fußabdruck darstellt. Und stellen Sie sich jetzt vor, da eine Linie, ja, das sind die ungefähr 2 Hektar, die pro Erdenbürger verfügbar wie sind an fruchtbarer Fläche. Und dann haben Sie da die Reichen, die ein Mehrfaches davon beanspruchen und damit die Umwelt zerstören, nachhaltig. Und da am anderen Ende sind viele, viele, die weit drunter sind. Und viele davon zerstören die Umwelt aus bitterer Notwendigkeit, dass die letzten Waldreste in Brennholz verwandeln müssen, um kochen zu können. Kochen ist wichtig. Weil viele Stoffe kann ich ohne Kochen gar nicht essen oder vertrage sie nicht. Oder letzte Weideflächen werden überfordert, werden übernutzt und gehen zugrunde, werden in Steppe und in Wüste umgewandelt. Und das ist eben auch eine Schande der zivilisierten Menschheit. Die einen, weil sie den Hals nicht voll kriegen können und die anderen aus bitterer Not, statt dass man den Ausgleich schafft. Und das wäre unsere Pflicht, zu sagen, wo können wir denn helfen? Wo können wir den Menschen, die aus bitterer Not die Umwelt überfordern, die Natur und Ökosysteme zerstören, wie können wir denen helfen? Und auch da gibt es gute Ansätze. Also es gibt eben, und das ist die gute Nachricht, es gibt unheimlich viele gescheite und gute Wege, wo man sinnvolle Arbeit leisten kann. Und das ist sozusagen das Positive gegenüber dem Negativen. Ja, ein Beitrag zur Friedenssicherung ist natürlich auch, weil woher das Geld nehmen, wenn nicht von den Rüstungsausgaben. Und um das geht es eigentlich, dass man in der Bevölkerung sagt, passt auf, Geld kann man nur einmal ausgeben. Was ist uns jetzt wichtiger, Raketen oder das oder das oder das? Und da gehört die Diskussion geführt. Und da dürfen wir nicht feig sein. Und da müssen wir den Mund aufmachen. Wir müssen Kritik üben, aber in einer fairen, anständigen Form. Ja, Costa Rica ein Beispiel. Man hat enorm viel Wald zerstört. Man hat es die Entblößung der Natur genannt. Und dann gab es aber ein Umschwenken und sehr viele Wiederbewaldungsprojekte. In Österreich hat sich da auch engagiert, vielleicht kennen Sie das, den Begriff Regenwald der Österreicher. Da hat ein Musiker, Michael Schnitzler, hat festgestellt, dass dem Nationalpark rollen Holztransporte. Aha, wieso? Ja, da gibt es Privatgründe und die dürfen dort Holz schlägern. Ja, daraufhin hat er Spendenaufrufe gemacht und Geld gesammelt und hat Gründe gekauft und die dem Staat Costa Rica geschenkt. Grundstücke im Nationalpark. Gleichzeitig wurde hier in der Golfo Dulce-Region in Costa Rica wurde ein Öko-Hotel gebaut mit Entwicklungshilfegeldern. Drei Hauptziele: Naturschutz durch Grundkäufe. Heute werden Wiederbewaldungsprojekte finanziert. Ökotourismus. In dem Ort La Gamba, eine Streusiedlung, wo früher viel Bananen angebaut worden sind. Aber die Firma United Fruit, die ist ausgezogen, als die Arbeiter gesagt haben, wir wollen bessere Arbeitsbedingungen, wir gründen eine Gewerkschaft. Hat United Fruit gesagt, ja, macht ruhig eure Gewerkschaft, wir gehen woanders hin. Dann sind einfach die Länder, die Flächen frei gewesen und die sind dann an Landlose vergeben worden. Und mit dem Projekt Ökotourismus kann eben dieser Ort La Gamba auch profitieren, weil da arbeiten viele in dem Hotel mit und manche als Naturführer führen die Gäste durch den Regenwald, da gibt es schöne Wege und so weiter. Und viele, die eben Geld gespendet haben, die fahren dann dorthin und wollen sich ihren Regenwald auch anschauen. Und ich kann das jedem empfehlen, das ist eine großartige Sache. Costa Rica ist ein wunderbares Land. Und dann wurde eine kleine Forschungsstation gegründet, die mittlerweile auch gewaltig sich entwickelt hat, wo international Kurse stattfinden und von österreichischen Universitäten Studierende hinkommen zu Kursen. Es ist das wirklich eine ganz fantastische Geschichte. So schaut es dort aus. Ja, aber ich gehe da drüber. Ja, es werden da herangezogen. Auch das ist ein Erwerbszweig bei der Wiederbewaldung, dass es eben Leute gibt, die dann Baumschulen betreiben und dann Setzlinge für die Wiederbewaldung machen. Das Ganze muss natürlich auch gut betreut werden, weil dort, wo kein Wald ist, ist es nicht so einfach, wieder einen Wald hinzubringen. Da braucht man zuerst Pionierpflanzen, unter deren Schatten dann wieder später Urwaldbäume wachsen können. Und ja, da wird sehr viel auch studiert, gelernt, gelehrt. Ja, und das Ganze ist dann auch, wenn man es ausrechnet, das will ich aber jetzt nicht machen, kann man ausrechnen, wie viel Kohlendioxid gebunden wird pro Fläche. Und das ist ein toller Beitrag, ein ganz wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Und weltweit gibt es eine ganze Fülle von Wiederbewaldungsprojekten und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Besonders spannend habe ich gefunden, in Indien gibt es Projekte, die sehr erfolgreich waren in Gegenden, wo es längere Trockenzeiten gibt und starke Regenfälle, wo dann das Wasser sehr rasch wieder weg ist. Und dann ist es wieder trocken. Dort baut man Rückhaltebecken und verschiedene andere Maßnahmen, wo man das Regenwasser zurückhält. Und damit gewinnt man Wasser zur Bewässerung auch in der Trockenzeit. Und auf einmal sind zwei Ernten möglich. Und auf einmal sind in Gegenden, wo die Leute in Armut gelebt haben, geht es ihnen auf einmal viel besser, weil sie jetzt mit der zweiten Ernte auch ein bisschen Geld verdienen können. Und also es gibt so viele großartige Dinge, die man aus ökologischer Sicht befürworten, betreiben, unterstützen kann, dass man durchaus auch mit positiven Gefühlen unterwegs sein kann, was heutzutage, glaube ich, sehr wichtig ist. Ja, auch eine ganz wichtige Person ist Jane Goodall, die sich auch sehr bemüht und hat immer wieder auch sogar bei Flüchtlingslagern mit Kindern zusammengearbeitet und die haben dann Bäume gepflanzt und vieles mehr. Also es gibt ganz viel Gescheites zu tun. Ich habe ja das Glück gehabt, Konrad Lorenz persönlich kennenzulernen, den großen Verhaltensforscher. Und er hat ja das schöne Wort gesagt, das längst gesuchte Zwischenglied zwischen den Affen und dem wahrhaft humanen Menschen sind wir. Und es ist so zu verstehen, dass, wie schon erwähnt, in jedem Menschen das Humane steckt, aber auch das Erbteile aus dem aus dem Tierischen steckt viel, wie ein chinesisches Sprichwort sagt, das Konrad Lorenz auch genannt hat. Alles Tierische steckt im Menschen, aber nicht alles Menschliche in dem Tier. Und ganz entscheidend ist eben, ich habe das vorhin schon gesagt, man kann die dunkle Seite des Menschen ansprechen und instrumentalisieren, indem ich Hass erzeuge, Spalte, Konflikte schaffe, Aggression schüre, oder ich kann das Licht im Menschen ansprechen, das Humane. Und das ist eben die Aufgabe in der künftigen kulturellen Entwicklung, dass wir auch im Sinne von Hans Dierings Friedensplan sagen, ja, in jedem Menschen steckt das Gute, und wenn ich das anspreche, ja, dann wird er auch entsprechend reagieren. Ja? Und das ist unsere Aufgabe, das Humane voranzubringen, zum Bestimmenden zu machen in unserer Gesellschaft. Und das ist möglich. Gibt es auch eine nette Geschichte, die ich Ihnen vielleicht auch noch erzähle. Eine alte Überlieferung und Geschichte, mag stimmen oder nicht. Im alten Griechenland, Athen und Sparta und eine Straße dazwischen, und in der Mitte dieser Straße auf einer Kreuzung sitzt ein alter Mann. Es kommt ein Wanderer von Athen nach Sparta und sagt, du, sag, wie sind denn die Leute in Sparta? Naja, die sind, ja, und er fragt den Alten, wie sind denn die Leute in Sparta? Und er sagt, wie sind sie in Athen? Er sagte, ja, da sind sie misstrauisch und ja, eigentlich aggressiv und ungut. Ja, genauso sind sie in Sparta. Dann kommt einer von Sparta wieder zum alten Mann, fragt und sagt, wie, das sind die Leute in Athen? Er sagte, wie sind sie in Sparta? Ja, da sind sie anständig, nett und umgänglich und genauso sind sie in Athen. Also wie man in den Wald hineinruft, so hallt es zurück. Und das gilt es eben zu mobilisieren, sich zu verweigern gegen Hass und Kampfbegriffe und zu sagen, na bitte, tu doch nicht jemanden gleich beschimpfen, hast nicht gute Argumente, versuch ihn zu überzeugen, und zwar in einer freundlichen Art. Nicht? Also wir müssen das Humane, das Menschliche zum Bestimmenden machen. Ein anderer Nobelpreisträger, den ich kennengelernt habe in unserem Anti-Zwentendorf-Kampf, der auch uns wesentlich mitgeholfen hat, der auch eine flammende Rede in Tulln gehalten hat, da haben wir sogar einen Film davon, da hat er gesagt, entschuldigen Sie meine zerbrochene Deutsch, aber die Sache ist so einfach, dass es auch möglich ist, sie in schlechtes Deutsch zu erzählen. Und dann hat er immer erzählt, dass die Versicherungsgesellschaften, die sich sehr gut auskennen mit Risiko, die versichern Atomanlagen nicht. Und andere Geschichten hat er erzählt. Ja, aber George Wald war ein großartiger Mann. Und er hat zum Beispiel gesagt, sind wir Wissenschaftler nur, um zu studieren, zu messen und zu registrieren, was geschieht, während die Menschheit im Abgrund versinkt? Sind wir nur passive und objektive Zeugen all dieser Zerstörung, ohne versuchen zu wollen, sie zu verhindern? Und er sagt dann weiter, aha, ja, also das genügt ihm nicht, nicht? Ja, im Sinne einer umfassenden Religiosität, nämlich es ist eine religiöse Einstellung, sich dem Leben verpflichtet und verbunden zu fühlen, müssen wir versuchen, das Leben auf der Erde zu bewahren und den Menschen zu bewahren. Und Albert Schweitzer, den ich sehr, sehr hoch schätze, wurde einmal gefragt, ob er Optimist oder Pessimist ist. Und da hat er gesagt, im Denken bin ich Pessimist, im Handeln aber Optimist. Und das ist auch, glaube ich, eine sehr gute und wichtige Antwort. Und ganz zum Schluss möchte ich Ihnen auch noch ein Zitat geben, das ich für sehr wichtig halte. Es gab einen ganz großartigen Film mit dem Titel Paul Jacobs und die Atombande. Paul Jacobs war ein kritischer Journalist und der hat die Geschichte von Soldaten nachgezeichnet und nachverfolgt, die bei Atombombenversuchen Zeugen sein mussten. Man hat nämlich in der ersten Zeit der Atombombentests hat man eben genau wissen wollen, ja, wie führt man einen Atomkrieg und was halten die Leute aus? Man hat da ja auch zum Beispiel Atombomben, die denen von Hiroshima und Nagasaki entsprochen haben, hat man getestet und hat dann in bestimmten Entfernungen die Strahlenbelastung gemessen, hat dann zum Beispiel Schweine, die physiologisch den Menschen relativ nahe sind, hat man angebunden und mit Uniformen angezogen und hat dann geschaut, welche Verbrennungen die noch den Atomabwurf haben. Kaninchen hat man ausgesetzt, wollte wissen, wie wirkt der Blitz auf Augen, damit sie ohne Zwinkern hat man dann die Dinger aufgenäht, die Lider. Also man hat Versuche gemacht, die wirklich ganz arg sind. Und da mussten Soldaten eben auch zuschauen, die waren in Gräben, in bestimmten Abständen, und haben natürlich eine entsprechende Strahlendosis abbekommen. Und viele von denen haben dann Leukämie bekommen. Und der Paul Jacobs hat diese Schicksale nachverfolgt, hat mit den Margretet, wie sie diese Sachen erlebt haben und dann am Krankenbett und dann mit den Hinterbliebenen geredet und so weiter. Und er selber war auch einer von denen, die dort dabei waren und hat dann auch Krebs gehabt. Und man sieht dann am Schluss von dem Film den Paul Jacobs abgemagert, er spritzt sich Morphium und da wurde gefragt, ja Herr Jacobs, Sie sind doch schon am Ende selber, so gehen Sie immer noch nicht auf. Und da hat er dann Folgendes gesagt. Im Talmud steht geschrieben, es ist dir zwar nicht vergönnt, das Werk zu vollenden, du hast aber auch nicht das Recht, deinen Anteil daran zu verweigern. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn man sagt, ich kann nicht die Welt retten. Und ich kann meine eigene Integrität retten. Ich kann das sagen, was ich mir denke, im Sinne von der Aufklärung, wage zu denken, habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Und das sagen dann nicht in meinem Namen, ich bin da dagegen. Und ich kann das Werk nicht vollenden, aber meinen Teil dazu, den ich leisten kann, dazu bin ich verpflichtet, den beizutragen. Damit ist die Vorlesung zu Ende und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.